Ja, herzlich willkommen nach der Mittagspause. Der nächste Track im Systemmanagement geht um Continuous Delivery mit RPM und YADT. Und was das genau ist, erzählen uns jetzt Ralf und Arne.
Ja, als wir vor ungefähr ein paar Jahren evaluiert haben, was draußen ist am Markt an Systemen, um Konfliktmanagement und Deployment zu machen, haben wir, oder wir nicht, ich bin noch nicht lange genug da, sind damals nur ein paar Sachen gefunden worden, die ein paar Dinge, die unbedingt gebraucht wurden, nicht konnten. Deswegen ist dann in-house was Eigenes entwickelt worden. Der Talk ist jetzt zweigeteilt. Wir haben einmal ein eigenes Konfigurationsmanagement, was mit RPM funktioniert. Und wir haben einmal eine Deployment-Lösung, die sich YAD nennt. Ich fange mit dem ersten Teil mal an. Wir nutzen RPM als Config-Container, weil, naja, es sind halt Dateien. RPM kann das ganz gut. RPM ist ein relativ bekanntes Format. Es packt Dateien ein. Es packt Metadaten zu den Dateien ein, es kann Dateien installieren auf beliebigen Rechnern. Mittlerweile gibt es mit Yum und anderen Tools auch Möglichkeiten, das übers Netz zu machen, Abhängigkeiten automatisch aufzulösen. RPM kann Dateien verifizieren, was relativ wichtig ist. Das sind bei uns, also deswegen auch das mit den Metadaten relativ wichtig. Das heißt, ich kann auf dem Host nachgucken, sind die Dateien, die ich installiert habe, noch genau die, die ich vorher installiert habe oder hat sie jemand verändert? Und da es das alles schon gibt auf diversen Betriebssystemen, haben wir das als, ist das so gesehen worden, dass es kein Grund ist, sich irgendwie einen neuen Werkzeugkasten zu kaufen, also nichts zu nutzen, was eine eigene Deployment-Lösung hat, nichts zu nutzen, was einen eigenen Transportweg hat, weil das ist ja eigentlich alles schon da und im Betriebssystem drin. Warum RPM? Naja, bei uns ist alles andere auch RPM. Das Operating System, wir nutzen Red Hat Enterprise Linux, was 100% RPM ist, das ist auch von denen erfunden worden. Wir bekommen andere Software von außen, unter anderem aus dem Enterprise Extra Linux Repository, das auch als RPM gepackt ist. Unsere Applikationen sind komplett RPMisiert. Naja, also noch nicht alle, aber wir sind stark daran zu arbeiten. Und da liegt es natürlich nahe zu sagen, okay, dann packen wir die Konfiguration auch in RPMs rein. Weil warum was anderes nutzen als das, was wir eh schon nutzen? Wie gesagt, es kann sehr gut mit Dateien umgehen, es lässt sich sehr einfach installieren. Und Konfigurationen sind eigentlich auch nur Dateien. Na gut, nicht nur, da kommen wir später nochmal zu, es müssen auch noch ein paar andere Sachen gemacht werden. Das sieht jetzt nach relativ viel Arbeit aus, weil natürlich hat jeder Rechner seine eigene Konfiguration. Die meisten Rechner unterscheiden sich zumindest in der IP-Adresse und im Namen. Und wir müssen eigentlich für jeden Rechner ein eigenes RPM bauen. Das heißt jetzt aber nicht, dass da jemand sitzt, sondern wir nutzen ja auch alle Computer. Es ist ja nicht so, als ob Operations und Administration komplett losgelöst ist von dem, was da gemacht wird. Wir können Konfigurationen relativ gut verallgemeinern. Das heißt, wir haben eine allgemeine Konfiguration. Die Unterschiede lassen sich auch irgendwie abbilden. Wir reden ja eh hier über Automation. Das heißt, wir lassen RPMs bauen, automatisiert. Alles, was da ist, liegt in dem SVN-Repository. Man könnte wahrscheinlich auch ein Git-Repository nehmen oder Mercurial-Repository nehmen. Es wird halt SVN genutzt. Dieses Repository ist hierarchisch aufgebaut. Da komme ich gleich noch zu. Auch das Data-Center-Layout, da komme ich gleich noch ein bisschen näher drauf. Es ist sehr, sehr leicht verständlich, wie wir es machen, tatsächlich. Das wird man gleich auch noch sehen. Und es hat halt ein typisches Unix-Layout. Was wir in Konfiguration da drin haben, geht von generisch nach spezifisch. Wie gesagt, wir versuchen, Konfiguration komplett zu verallgemeinern. Wir versuchen es auch tatsächlich, Konfiguration unverändert auf Hosts auszuspielen. Wenn ich ein SVN-Commit mache, werden RPMs gebaut. Direkt nachdem die RPMs gebaut worden sind, also für jeden Host ein Konfigurations-RPM, werden Metadaten und Repositories für Yum generiert und dann kann ich mir aussuchen, ob ich automatisch die Updates ziehen lassen, ob ich automatisch die Updates ziehen möchte oder ob ich es per Hand anstoßen möchte, manuell. Und das Ganze funktioniert auch mit DPKG und apt, wenn sich mal irgendjemand findet, der den Code dazu schreibt. Also theoretisch ist es möglich, weil man muss halt anstelle von RPMs nur Debian-Packages bauen und anstelle von Yum-Repositories apt-Repositories bauen. Es dürfte nicht so wahnsinnig viel Änderung im Code sein. Also wer Interesse daran hat, das zu unterstützen, gerne melden. Wir haben oben einen Stand. So und so schaut es aus. Da ist ein Tippfehler drin, habe ich gesehen, aber das macht nichts. Wir haben fünf Verzeichnisse. Nämlich das oberste ist das Verzeichnis, was für alle Hosts gilt. Location. Wir haben mehrere Orte, an denen Rechenzentren stehen. Das sind also die Sachen, die spezifisch für einen Ort gelten. Wir haben einen Typen, also einen Webserver oder ähnliches. Wir haben eine Mixtur aus Webservern, die eventuell in einem bestimmten Ort stehen, und wir können den Host nochmal ganz spezifisch konfigurieren. Darunter sieht es so aus, ganz einfach wie auf einem ganz normalen Unix-Rechner. Ich habe ein ETC, ich habe ein Verzeichnis Variables, ich könnte ein Verzeichnis Opt haben. Ich kann es genauso abbilden, wie es auf einem normalen Unix-Rechner auch machen würde. Da kann ich Dinge reinwerfen und daraus wird ein RPM gebaut und das wird dann ganz normal installiert. Bei Location sieht es halt so aus. Ich habe zum Beispiel Rechner in Berlin stehen, ich habe Rechner in Hamburg stehen. Hamburg hat ein eigenes EDC-Verzeichnis für ein paar bestimmte Sachen, damit Hosts konfiguriert werden können. Beim Typen habe ich zum Beispiel einen Webserver oder einen Mail-Transfer-Agent. Und auch darunter geht dann wieder diese ganz normale Unix-Baum los, also mit EDC, Opt, Bin, SBin, User Local, wo man es hin haben möchte. Location-Type, wie gerade schon erwähnt, ich habe ein MTA in Berlin stehen, ich habe ein MTA in Hamburg stehen. Die haben eventuell unterschiedliche Konfigurationen, weil sie über unterschiedliche Wege nach draußen gehen, weil sie unterschiedliche Dienste anbieten. Und das Ganze auch nochmal für einen Host. Das heißt, ich habe jetzt hier den spezifischen Host, der in Berlin stehende erste MTA. Was jetzt passiert ist, dass beim RPM-Bauen erst das oberste exportiert wird. Also es wird erstmal ein Export auf All gemacht, dann wird ein Export auf die Location gemacht, dann wird ein Export auf den Typen gemacht und das alles immer im gleichen Verzeichnis. Das heißt, hinterher bleibt das übrig, was am spezifischsten ist. Das heißt, wenn ich oben in All eine Datei reinlege, die ich hinterher in Host wieder überschreibe, dann gewinnt natürlich der Host. Wenn ich oben in All was reinschreibe, wo es keine weitere Entsprechung mehr für gibt, dann gilt das für alle Rechner. Das heißt, auch wenn ich irgendwas konfiguriere, was für alle Rechner gilt und ich eventuell zwei oder drei Rechner habe, die genau das nicht haben sollen, ich kann es irgendwo in einer tieferen Ebene überschreiben. Es ist vorhin vielleicht mal aufgefallen, da war ein Verzeichnis Variables drin. Das ist ein spezielles Verzeichnis, das wird als solches auch nicht kopiert. Also das ist eine der wenigen Sachen, die nicht im RPM landen hinterher. Sondern da können wir Variablen definieren. Wie gesagt, wir wollen vom Generischen ins Spezifische gehen. Wir haben eine ganz generische Konfiguration, müssen einige Hosts ein bisschen abändern und wir bilden halt diese Unterschiede über Variablen aus. Entschuldigung. Ein Beispiel. Alle unsere Hosts gehen über Proxys raus, aber in jeder Location ist der Proxy ein anderer, damit er halt nah an den Rechnern dran steht. Das heißt, ich habe irgendwo All eine Proxy-Konfiguration und unten das mit den drei Ads davor und dahinter ist eine Variable. Dann habe ich in der Location Berlin in dem Verzeichnis Variables eine Datei, die heißt Proxy-Host, also genauso geschrieben wie das, was zwischen den Ad-Zeichen steht. Und da kommt einfach eine Zeile rein. Der Berliner nutzt halt hier den bear-prx.xapl.com, der Hamburger Rechner würde den gleichen Rechner in Hamburg benutzen. Und damit haben wir halt aus der allgemeinen Konfiguration, die wir oben haben, weil die restliche ProxyConf genau gleich aussieht, haben wir nur halt diese spezifische Variable, welcher Host genutzt werden muss, nochmal abgebildet. Wir haben zwei Spezialvariablen noch da drin, das ist einmal rpm-provides und einmal rpm-requires. Das landet auch nicht so im RPM, sondern daraus generieren wir halt die Abhängigkeiten im RPM. Das heißt, jedes RPM für jeden Host, da fehlt ein Dollarzeichen gerade, fällt mir auf, also jedes RPM provided eine Konfiguration für den Hostnamen. Und in RPM requires kann ich reinschreiben, okay, was soll denn, wenn dieses Config RPM installiert wird, was soll denn alles mitgezogen werden? Das heißt, ich habe hier einen Webserver, auf dem hätte ich ganz gerne einen Tomcat. Der Tomcat braucht einen HTTPD, weil der Tomcat läuft auf Port 8080, der HTTPD auf Port 80, wir nutzen den HTTPD als Proxy dafür und wir haben eine eigene Java-Applikation, die auf dem Host rennt, die im Tomcat läuft, die möchten wir natürlich auch installieren. Und das, was in RPM provides drin steht, das wird von Kickstart required, das heißt, wenn wir einen Rechner mal aufsetzen, steht ein Kickstart drin, bitte installiere mir das RPM-Config mit dem Hostnamen und über die RPM requires wird dann, wenn dieses Config-RPM installiert wird, die komplette Kette von allem, was wir benötigen, nachgezogen. Das heißt, wenn ein Rechner das erste Mal startet, nach dem Installieren, dann ist die Applikation drauf, die Konfiguration ist komplett da und im Glücksfall läuft das eigentlich alles schon, wir müssen nicht mehr eingreifen. Das Ganze passiert über ein in Python geschriebenes Skript, das wird als Post-Commit-Hook im SVN-Repository genutzt. Dieses Skript erstellt mehrere Pakete parallel. Das heißt, also es kann mir ja passieren, dass ich oben in all was ändere, dann müsste ich für alle 800 Hosts, die wir haben, muss ein neues RPM generiert werden. Das dauert ein paar Minuten, aber es werden halt mehrere RPMs parallel erstellt, also dass es nicht mehr ganz so lange dauert. Das Skript erkennt, welche Pakete neu gebaut werden müssen, also wo ich gerade Änderungen gemacht habe, ob ich jetzt nur für die Hamburger Rechner neue Pakete bauen muss, ob ich jetzt für den Typen www neue Pakete bauen muss, aber nur für einen Rechner. Und es baut auch nur das minimal benötigte Set. Das heißt, es werden nicht irgendwelche RPMs generiert, die wir hinterher nicht benötigen. Das Ganze ist Open Source, den URL haben wir gleich noch drin. Also es kann jeder runterladen, es kann jeder ändern, es kann jeder dran mithelfen. Wie gesagt, wir suchen noch Leute, die es für die PKG und Apt verändern. Was jetzt passiert? Ich mache einen SVN-Commit mit. Danach werden halt diese ganzen Exporte gemacht, wie gerade schon beschrieben. Das minimale Set wird ermittelt. Dann werden die Variablen ersetzt, damit halt der Proxy-Host oder der Hostname oder was auch immer in den Konfigurationsdateien landen. Die RPMs werden gebaut und dann werden halt die YUM-Repositories erstellt bzw. abgedatet. Das hat ein paar Probleme, was wir machen. Also wir haben gesagt, wir nutzen RPM für alles, weil es ist eh schon da. RPM reagiert auf ein paar Dinge relativ allergisch. Das eins ist, dass ich keine Datei in zwei Paketen haben kann. Das heißt, wenn ein Paket installiert ist, dem eine Datei gehört, kann ich kein zweites Paket installieren, das die gleiche Datei installieren will. Das ist ein bisschen dumm, weil die meisten RPMs, die so eine Distribution mitbringen, kommen zumindest mit einer generischen Konfiguration. Leider ist sie genau das, sie ist relativ generisch. Da stehen Sachen drin, die man normalerweise eigentlich nicht haben möchte. Wenn ich ein Apache installiere, dann sind normalerweise alle Module geladen. Das heißt, der Apache, der Prozess ist relativ groß, wenn er im Speicher hängt. Ich brauche auch nicht alle Module. Ich reiße mir eventuell Lücken auf, wenn Lücken im Modul drin sind, was ich nicht benötige. Das heißt, das muss normalerweise angepasst werden. Jetzt hat Apache einen relativ großen Vorteil. Es unterstützt so eine Config-D-Struktur. Das heißt, ich kann einzelne Config-Snippets in einzelne Dateien reinlegen und kann die hinterher inkluden. Bloß die Hauptkonfiguration müssen wir auch irgendwie überschreiben können, weil dort die ganzen Module geladen werden. Ich könnte sie natürlich wahrscheinlich alle wieder entladen, aber warum laden, wenn man sie eigentlich nicht benötigt? Und diese ganzen Probleme können dann dummerweise auch eine Installation verhindern. Das heißt, wir kriegen den Rechner hingestellt, wo nicht alles drauf ist, was drauf sein soll. Was geht, ist, Danke, Ingmar. Ich kann ein Wrapper-Paket schreiben, das heißt, wenn ich ein Apache installiere, require ich nicht das HTTPD-Paket, sondern ich baue noch ein eigenes Paket drumherum, was den eigentlichen Apache installiert und dann in einem Skript hinterher die Konfiguration überschreibt. Dann habe ich eine saubere Konfiguration, ich habe genau die Konfiguration, die ich haben möchte, ich handle mir durch 1.1 ein, kann hinterher nicht mehr gucken, ob das wirklich die Dateien sind, die ich haben möchte, weil RPM sagt, okay, die Datei ist von außen verändert worden, das ist nicht das, was du installiert hast. Das sind so Fälle, da muss ich es einfach wissen. Also da muss ich wissen, diese Datei wird von uns verändert und ich muss reingucken, ist es tatsächlich, hat mir was untergeschoben oder ist es die, die wir installiert haben. In einigen Bereichen kann man auch eine selbstgeschriebene Config-D-Struktur machen. Das heißt, man baut einfach irgendwo ein Verzeichnis für SSH, zum Beispiel ssh.d hin, legt da eigene Config-Snippets rein und nimmt dann tatsächlich mal hier nutzvoll cat, um diese zusammenzusetzen und dann die SSHD-Config zu überschreiben. Das heißt, ich habe beides. Ich kann meine eigenen Config-Snippets für verschiedene Hosts schreiben und hinterher wird daraus eine einzige SSHD-Conf generiert. Auch da wäre das Problem, ich kann sie nicht mehr verifizieren per RPM, weil sie überschrieben worden ist. Weiteres Problem, es reicht ja manchmal nicht nur, dass ich eine Konfiguration installiere, sondern ich muss da eventuell noch was machen mit dem Programm, damit die Konfiguration hinterher läuft. Und ich möchte ja nicht jedes Mal mich einloggen müssen, um die Konfiguration wirksam zu machen, sondern es soll ja alles automatisch passieren. Unsere Config-RPMs enthalten keine Skripte. RPM hat die Möglichkeit, im Nachgang oder vor der Installation eines Paketes oder bei der Deinstallation eines Paketes Skripte auszuführen, in denen ich relativ viele Sachen mache. Das machen wir mit unseren RPMs allerdings nicht. Auch hier können wir Wrapper-RPMs schreiben, die dann halt, wenn noch was Spezielles passieren muss, nachdem ein Service konfiguriert worden ist, das ausführen. Oder wir können die Update-Logik ins Applikations-RPM reinpacken, was relativ valide ist. Wir schreiben ja Konfigurationen meistens für unsere selbstgeschriebenen Pakete, für unsere selbstgeschriebenen Applikationen. Deswegen machen wir es nicht im Config-RPM. Zusammenfassung von dem Ganzen. Wir haben die komplette Konfiguration von einem Host in einem einzigen RPM drin. Mittlerweile sind es zwei RPMs. Wir splitten Repositories noch raus, aber die wirkliche Konfiguration nicht in einem einzigen RPM. Dieses RPM zieht alle benötigte Software nach sich. Also wirklich alles, was dieser Rechner zum Laufen braucht, ist beim ersten Mal direkt da. Im Unterschied zu Puppet oder zu Chef oder anderen Lösungen berechnen wir die Konfiguration vor. Das heißt also, ich habe bei Puppet normalerweise wird Konfigurationsdateien ausgespielt und die Variablenersetzung passiert dann auf dem Rechner, weil der Rechner selber nachguckt, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Webserver? Wo stehe ich eigentlich? Welche IP-Adresse habe ich? Welchen Hostnamen habe ich? Das machen wir vorher. Und wir nutzen halt die gleiche Toolchain, die wir auch für Softwareinstallationen benutzen. Das heißt, wir haben eine Handvoll Befehle, die eh jeder kennen sollte. Sonst würde er keine Software auf die Rechner draufkriegen. Und mit den gleichen Paketen installieren wir halt auch unsere Konfiguration. Da das Ganze aber auch automatisiert passieren soll, haben wir halt auch eine Deployment-Lösung geschrieben. Dazu kann Arne aber mehr sagen.
Wo jetzt
gerade ein Break ist, wenn jetzt schon Fragen zum ersten Teil sind, könnt ihr die gerne schon stellen. Oder machen wir es ganz komplett hinterher? Machen wir es komplett hinterher? Okay.
Okay, ich möchte jetzt was zu der Yat Shell erzählen. Also wir haben lange nach dem Namen gesucht und jetzt sind wir auf Yat Augmented Deployment Tool gekommen, damit es auch schön rekursiv ist. Keine Sorge, es sind jetzt nur noch 18 Views, das heißt also, über die Hälfte habt ihr schon hinter euch. Wieso überhaupt Yat, wieso ein neues Deployment Tool? Wir haben halt früher ein selbstgeschriebenes Tool verwendet, was aber dann dummerweise nicht mehr weiterentwickelt wurde, 2 Jahre lang. Und es fingen so Sachen an, wie zum Beispiel, man musste wissen, wenn man Paket A installiert, muss man dann auch noch Paket B installieren, auch wenn es sich nicht geändert hat, weil dort die Post-Deployment-Hooks drin waren, die dann halt das Ganze initialisieren. Dieses Wissen war sehr kryptisch und sehr weit verstreut. Man hat quasi so ein bisschen die Business-Logik quasi verloren an der Stelle. Und wir haben auch gemerkt, dass Dinge halt schief gehen. Also man steckt halt teilweise nicht drin in dem ganzen System. Es gehen mal Netzwerk-Connections down, dann kann man einen Server ausfallen, es ist mal eine Platte voll. Das alles hat man halt nur bedingt im Griff und schon gar nicht morgens um 3, wenn es auch noch regnet zum Beispiel. Und man keiner drauf guckt auf die Systeme. Und eine Sache, die wir halt uns auch gewünscht haben, die bisherigen Lösungen halt nicht geboten haben, war, wir möchten, dass unsere Services halt ständig online sind. Und die Frage, wie kriegt man denn überhaupt so einen Service online, was braucht er denn eigentlich alles, damit er seinen Dienst tun kann, das wollten wir halt formalisieren und als Business-Logik halt auch mal ausschreiben und verfügbar machen und in Code gießen, dass das halt dieses Wissen, was normalerweise die Ops-Leute nur haben, die vor den Schirm sitzen, halt auch jetzt mal geteilt wird und niedergeschrieben ist. Das heißt also, wir wollten dieses Ops-Wissen in die Business-Logik, wir wollten das ganze Tool interaktiv haben, wir wollten es aber auch in Cronjobs lauffähig haben, dass wir also ein Tool haben für alles und nicht verschiedene Sachen. Und wir wollten die ganze Lösung halt robust haben. Wir wollten kein neues Single Points of Failure einbauen und wir wollten halt auch, dass die Operationen, die man mit diesem Tool auslösen kann, halt restartfähig sind. Jetzt ist das Problem an der ganzen Geschichte, die Definition von robust. Da streiten sich die Gelehrten, was ist denn, wie kann man das überhaupt fassen und formulieren. Und ich denke mal, wir sind alle einig, je komplexer ein System ist, desto eher gehen Sachen schief, desto weniger kann man es überblicken. Andersrum, je einfacher und simpler ein System ist, desto eher kann man auch Quereffekte erkennen und desto eher kann man es verstehen und auch Dinge damit tun. Und daher zitiere ich einen alten Philosophen, haben wir uns halt als Ziel gesetzt, wir wollen für die Yat Shell halt minimale Anforderungen an die Server, die wir steuern, stellen. Wir wollen eine minimale Anforderung an die Infrastruktur, um das Ganze durchzuführen. Wir wollen eigentlich nur eine minimale Logik in diesem Deployment-Tool selber haben und wir wollen auch eine minimale API, um halt die Services und um dieses Tool bedienen zu können. Auf diese einzelnen Punkte werde ich jetzt mal im Folgenden kurz eingehen. Fangen wir mit den minimalen Serveranforderungen an. Die Hosts, die wir steuern können, wollen, müssen eine Bash haben, also so ein paar typische Unix-Tools und YAML und RPM. Wobei man YAML und RPM an der Stelle auch lockerflockig ersetzen kann durch apt-get oder sonstiges, weil es tatsächlich nur an 2 kleinen Stellen haben wir RPM-spezifischen Code, den man halt auch an der Stelle extrahieren kann. Ab dieser Stelle wird halt komplett von dem Paketmechanismus abstrahiert und wird auch gar nicht weiter darauf sich festgelegt. Die Server, von denen wir eben unsere Target-Hosts steuern wollen, die brauchen halt auch Bash, brauchen einigermaßen vernünftiges Python und noch ein paar andere Python-Libraries, unter anderem halt eine relativ neue Version von Python Twisted, was wir als asynchrones Framework einsetzen. Wir wollen möglichst wenig, wie gesagt, Anforderungen an die Infrastruktur stellen. Wir möchten auf die Targets raufkommen per SSH, und zwar ohne, dass der Operator jedes Mal das Passwort eingeben muss, logisch. Und wir brauchen halt die schon eben erwähnten kleinen Bash-Skripte, die auf dem Target-Host halt Daten, Informationen zusammensammeln, wenn sie gefragt werden, oder halt zum Beispiel halt auch die Dienste steuern. Was wir halt eben nicht haben wollten, Stichwort Single Point of Failure, wir wollten halt keine Message-Boost-Technologie, wir wollten keine Datenbanken, wir wollten eigentlich überhaupt keine ständig laufenden Prozesse, die dann auch noch überwacht werden müssten, die auch mal aussteigen könnten oder sonst was. Jetzt wird man sich fragen, ihr habt keine Datenbank, ihr habt sonst auch nichts, was ständig läuft. Wo legt ihr denn so Metainformationen eigentlich ab, wenn ihr mal was macht? Das tun wir halt auf den Targets selbst. In wohldefinierten Verzeichnissen werden so Zusatzinformationen abgelegt, wie zum Beispiel ein Dienst ist kurzfristig ignoriert, er soll halt nicht weiter beachtet werden, oder ein Target ist komplett gelockt, weil jemand halt eine größere Änderung drauf machen möchte und möchte nicht von anderen Leuten gestört werden. Wir wollen eigentlich überhaupt gar keine Logik in diesem Deployment-Tool drin haben. Deswegen haben wir uns gesagt, wir verwenden einfach das, was schon da ist. Ganz zufällig passt das ziemlich gut zu dem Thema vorher, nämlich zu dem Config-RPM-Maker. Wir benutzen halt auch RPMs. Das heißt also, JAT kann eigentlich nur RPMs, oder abstrahieren wir an dem Punkt vielleicht die Pakete halt installieren, um halt die Files draufzukriegen. Mehr kann und will JAT auch an der Stelle gar nichts wissen. Das Einzige, was JAT noch zusätzlich verwendet, ist halt, dass diese Paketabhängigkeiten werden auch verwendet von JAT, um rauszukriegen, okay, wenn sich ein Paket geändert hat, ist zum Beispiel in Direktion über andere Pakete auch ein bestimmter Service in Mitleidenschaft gezogen und der muss dann halt neu gestartet werden. Das heißt, das wird automatisch ermittelt, wenn sich irgendwie eine Konfiguration ändert, dass dann halt auch das entsprechende Tomcat-Service dann halt zum Beispiel neu gestartet werden muss. Und die JAT-Shell möchte auch überhaupt gar nichts von irgendwelcher spezifischen Prozesslogik wissen. Also dass jetzt Applikation Foo muss dann halt noch nachträglich noch irgendwie angetriggert werden oder sonst was. All diese Prozesslogik, gehen wir davon aus, ist halt in den Init-Skripten gekapselt, beziehungsweise in den RPM-Post-Install-Skripten. Das alles ist ja auch schon in den Folien 1 bis 20 gezeigt worden. Wir wollen eine minimale Logik, wie schon erwähnt. Das heißt, wir haben nur wenige Dinge hinzugefügt. Zum einen halt genau diese Überbrückung von Service-Sicht auf Paketsicht. Wir müssen also irgendwie ja wissen, okay, wir haben jetzt unsere Services auf dem Rechner und wir haben unsere Paketstruktur, die ist im Moment noch disjunkt. Wie können wir die miteinander verknüpfen, ohne dass ich mein Mikro hier rausreiße? Und da haben wir uns das relativ einfach gemacht. Wir haben einfach gesagt, okay, unsere Dienste werden halt ja nur über etc init service gestartet. Dort liegt also unser Skript und das RPM, aus dem dieses Skript halt kommt, das ist dann halt das RPM, was zu diesem Service assoziiert ist. Und über die Abhängigkeiten von diesem RPM können wir halt jetzt sagen, okay, unser Service ist dann zum Beispiel auch von einer bestimmten Konfiguration abhängig, die aber aus einem anderen RPM kommt, weil es zwischen den RPMs halt eine Abhängigkeit gibt. Das war jetzt relativ implizit, das haben wir uns so gedacht und das funktioniert auch ganz gut. Eine letzte Information, die man braucht, um halt Services komplett auf einem Host halt wirklich steuern zu können, ist die Abhängigkeit der Services untereinander. Da können wir leider nicht auf irgendwelche bestehenden Abhängigkeitsmodelle zurückgreifen, da mussten wir uns halt unser eigenes Modell für ausdenken. Und das passiert halt jetzt explizit in einer Datei, die auf jedem Host liegt, etc/yat-services. Das Format, was man hier sieht, das ist YAML, also eine Obermenge von JSON, wo halt vier Services definiert werden, namentlich, und eingerückt dann halt ein paar Attribute auch gesetzt werden, wie zum Beispiel der Nagios-Service auf diesem Beispielrechner braucht zum Beispiel den Load-Balancer-Service, der Load-Balancer-Service, den HTTPD und so weiter und so fort. Interessant an der Stelle da unten, der Tomcat zum Beispiel braucht auch noch einen Service auf dem Rechner namens UP05, und zwar der Service heißt Database, während das hier oben halt alles lokale Services waren, die auf dem Host selber laufen, ist das hier eine Referenz auf einen Service, der auf einem anderen Host läuft. Das können also, wie gesagt, nennen das mal relative und absolute URIs sein, die man an der Stelle verwendet. Diese Informationen aus diesem File können auch generiert werden durch Skripte, die ausgeführt werden. Sprich, wenn der Tomcat konfiguriert ist, dass er gegen die Database läuft, muss man nicht an verschiedenen Stellen diese Informationen pflegen, sondern man kann hier ein Skript hinterlegen, was genau diese Zeile halt auch generiert, um halt die Informationen an einer Stelle zu haben. Und JAT kann sich dann halt diese Informationen aus dieser einen Stelle herausziehen und halt weiter verwenden. Ich habe jetzt hier ganz aufwendig dann auch eine Live-Demo mal erstellt. Mal gucken, ich hoffe, es funktioniert. Ich stoppe jetzt also einfach mal den Service auf dem Rechner Demo 05, und zwar den Service namens Database. Wir haben ja gerade gesehen, die Serviceabhängigkeiten waren ja, dass da viele Services indirekt oder direkt von diesem Service abhängen. Und jetzt hoffen wir mal, dass er auch in der richtigen Reihenfolge die Dienste dann halt auch runterfährt. Ah. Also er stoppt erst den Nagios. Nagios meldet, er ist down, dann den Load Balancer, HTTP, Tomcat und dann ganz zum Schluss dann halt den Database, den eigentlichen Dienst, den ich stoppen wollte. Das ist halt, wie gesagt, ein Befehl, den dann halt ein Ops-Mitarbeiter oder durch einen Automatismus dann ausgeführt wird. Und dieses Auflösen der Abhängigkeiten macht dann halt alles JAT. Die API, die wir voraussetzen, damit man überhaupt Services steuern kann, ist es genau die API, die man halt auch hat, wenn man Init-Skripte per se verwendet. Wir brauchen Status, Start und Stopp. Wobei wir davon ausgehen, dass Status schnell zurückkommt, also keine langen Timeouts noch und so weiter beinhaltet, während Starten und Stoppen können auch ruhig ein paar Minuten und länger laufen, weil da ja durchaus, also Start und Stopp terminieren bedeutet halt, der Dienst läuft und ist auch wirklich verwendbar. Das ist also jetzt nicht Prozess läuft, sondern halt der Dienst ist verwendbar, was ja durchaus noch ein kleiner Unterschied sein kann. Wenn Status einen Exit-Code 0 zurückliefert, dann ist der Dienst ab. Liefert er irgendwas ungleich 0 zurück, dann ist er down. Oder er ist ignoriert gerade, das ist dann halt ein spezieller Exit-Code, oder wir wissen gerade nicht so genau, weil wir halt Probleme haben, auf den Host selber zuzugreifen, dann haben wir halt noch einen vierten Zustand. Aber also die generelle Idee ist halt, es gibt nur Up und Down, nur Gut und Böse. API, wie verwendet man die JAT-Shell selbst? Sieht fast genauso aus, es gibt wieder Status, Start und Stopp, es gibt auch noch Update. Wir haben auch dieses Namensschema, was ich eben schon mal kurz gezeigt habe mit dem Service, Hostname, Service-Name. Wir haben Wildcards und Tab-Completion, damit man halt auch interaktiv ein bisschen schöner damit arbeiten kann. Ein Beispiel zum Beispiel, wenn man alle Nagios-Checks ausschalten möchte, könnte man zum Beispiel Stop-Service und dann hat man Wildcard-Möglichkeiten, alle Nagios-Services runterfahren oder man kann ein Update auf ganz gezielt ausgewählten Hosts fahren oder halt, wenn man kein Host angibt, dann macht er ein Update auf alle Hosts. Wobei auch Update auf Hosts heißt, er guckt erstmal, gibt es überhaupt Updates und wenn nicht, dann tut er auch nichts und nur wenn wirklich was zu machen ist, ermittelt er halt, welche Services sind denn von dem Update betroffen, fährt die entsprechenden Services in der richtigen Reihenfolge runter, spielt das Update ein und fährt danach die Hosts wieder hoch, die Services wieder hoch. Genau. Vorhin schon gesagt, Dinge gehen schief. Wir können halt nicht dafür sicherstellen, dass auch gerade bei länger laufenden Operationen dann halt auch immer wirklich alles verfügbar ist, ob das Netzwerk da ist und nicht vielleicht irgendwelche Rechner aussteigen, Platten voll sind, irgendwas. Wir wollen aber, dass die Operationen, die der Operator oder auch der Automatismus, ein Cronjob oder sonst was halt ausführt, dass man einfach sicher in den Befehl nochmal ausführen kann, und er quasi selbst ständig herausfindet, wo bin ich jetzt gerade, was muss noch getan werden und an der Stelle halt weitermacht. Das heißt also, diese JAT-Shell-Operation ermitteln, in welchem Zustand befindet sich meine gesamte Umgebung, welche Services sind da, welche Updates stehen an und so weiter. Erstellt einen sortierten Ablaufplan, den man natürlich auch vorher nochmal checken kann, ob das auch wirklich alles so stimmt. Und dann wird dieser Ablaufplan gemäß Konfiguration halt abgearbeitet. Sprich, es geht dort weiter, wo man gegebenenfalls vorher abbrechen musste oder ausgestiegen ist. Es gibt an der Stelle, was uns auch wichtig war, keinen Domino-Effekt. Deswegen ist da oben auch dieser sortierte Ablaufplan drin. Man kann sich ja vorstellen, okay, man hat jetzt eine neue Java-Applikationen, die man im Tomcat reinpacken möchte, hat einen Fehler drin und möchte den jetzt über alle 20 Tomcats halt installieren. Der fängt mit dem ersten an, fährt Runde, installiert das Update, fährt wieder hoch, kracht. Mist, bricht ab. Hey, wir sind ja restartfähig, führen das nochmal aus. Er nimmt sich einen anderen Host, fährt den runter, installiert das Update, fährt den hoch, kracht. So könnte man sich halt theoretisch seine gesamte Plattform halt dominomäßig halt zum Einsturz bringen. Wir sortieren diesen Ablaufplan nach einem festen Schema, sodass er auch wirklich immer mit dem gleichen Host anfängt und auch an dem hängen bleibt. Also damit wird halt sichergestellt, dass auch ein fehlgeschlagenes Konfiguration halt jetzt nicht die gesamte Plattform halt runterreißt, sondern immer am ersten hängen bleibt. Wir haben eben schon gesehen, auch ohne dass wir es explizit genannt haben, virtuelle Services. Das sind Services, die auf diesem Host selber gar nicht laufen. NAGES-Checks und Load-Balancer-Einträge haben natürlich nichts auf dem entsprechenden Host zu tun. Das nennen wir also eher virtuelle Hosts. Wir bilden es zwar auch auf diesen Start, Stop und Status halt ab, aber man muss sich es ein bisschen anders lesen. Also diese Zeile hier, Start Service Demo 01 NAGES, heißt halt nicht, wir starten jetzt den NAGES-Dienst, sondern wir aktivieren halt die NAGIOS-Alarme für Demo 01 in NAGIOS. Und das Gleiche gilt halt auch für den Load Balancer. Wir starten jetzt nicht den Load Balancer komplett, sondern wir aktivieren halt einen bestimmten Node im Load Balancer. Aber für die Ansicht und für das Weiterverarbeiten in der Yard-Shell ist das komplett Schnurz, was das für Services halt darunter hängen. Hauptsache, sie halten sich an die eben gezeigte API. Um halt jetzt auf mehreren Hosts gleichzeitig arbeiten zu können und auch die Abhängigkeiten unter diesen Hosts und den Services halt schön zu dokumentieren, kann man diese zu Targets zusammenfassen. Auch das Targets-File hier ist wieder sehr minimalistisch und hält sich an das YAML-Format. Die Reihenfolge, in der die Hosts, die zu diesem Target gehören, hier angegeben sind, ist eigentlich unwichtig. Sie werden halt nur in dieser Reihenfolge dargestellt, sodass man also hier zum Beispiel auch das Layering durchaus visualisieren könnte. Also die Demo 1 bis 5 Server scheinen offensichtlich eine Abhängigkeit zu dem Up 05 zu haben. Und JAT geht dann halt los, fragt diese einzelnen Hosts ab, gibt mir mal einen Status und dann kriegt man halt von den Hosts die Services und ob sie jetzt laufen oder nicht und ob halt Updates anstehen oder nicht halt zurück. Wenn man all diese Informationen hat, möchte man vielleicht auch noch ein bisschen genauer eingreifen können, wie soll jetzt so ein Update oder wie soll überhaupt auf einem gesamten Target gearbeitet werden. Diese Idee, dass man halt von links nach rechts anfängt, ist halt ein bisschen naiv, wenn man sich überlegt, dass wenn so ein Tomcat zum Beispiel ein bisschen länger braucht und 10 Minuten braucht, um zu starten und man hat 20 Tomcats, dann hat man halt 200 Minuten allein warten, bis man halt einmal alle Tomcats gestartet hat. Das ist halt sehr unschön. Deswegen kann man halt ein bisschen genauer eingreifen. Dazu ermittelt, falsche Taste, JAT sogenannte Chunks. Chunks sind alle Services, die untereinander eine Abhängigkeit haben, aber nach außen halt nicht. Das heißt also, Chunks sind genau die Stücken, die man halt auch einzeln komplett für sich hoch und runter fahren kann, ohne dass jemand anders davon in Mitleidenschaft gezogen wird. Und man kann jetzt definieren, wie möchte man jetzt mit diesen Chunks verfahren. Man kann also sagen, okay, ich sage, es gilt für so und so viele Chunks, möchte ich so und so viele asynchrone Prozesse und ich toleriere auch gegebenenfalls Fehler. Wie zum Beispiel, man startet mit den Zeilen hier unten sämtliche Services in diesem Target und sagt, okay, es gilt für alle Chunks, also alle Services sollen gestartet werden und es soll maximal 2 asynchrone Prozesse gleichzeitig laufen und ich toleriere einen Fehler dabei. Also wenn ein Prozess irgendwann mal aussteigen sollte, kann er trotzdem weitermachen. Wenn man diese Notation hat, kommt man gleich auf die Idee, vielleicht noch ein paar mehr niederzuschreiben und zu definieren. Default ist ganz einfach sequenziell, eine Welle, die von links nach rechts durch das gesamte Target durchgeht. Es wird nur ein asynchroner Prozess verwendet, der dann auch nicht mehr asynchron ist, sondern synchron eigentlich. Und es wird kein Fehler toleriert, das heißt, beim ersten Problem steigt JAT sofort aus mit der entsprechenden Fehlermeldung. Das genaue Gegenteil ist I feel lucky. Man macht einfach so viele parallele, also asynchrone Prozesse, wie es irgendwie geht. Wenn da plötzlich alle fehlschlagen sollten, hat man da plötzlich keinen einzigen laufenden Server mehr. Deswegen I feel lucky. Und man kann sich auch so eine gestagte Phase vorstellen, dass man halt anfängt mit erstmal nur mit einem ausprobieren und gucken, es darf kein Fehler auftreten. Dann mit den 10 nächsten Strängen, die wir haben, also Chunks, da schon so ein bisschen parallel und wir lassen mal einen Fehler zu. Und wenn das durch ist, dann sind wir zufrieden, dass wir halt den Rest mit durchlaufen lassen, so parallel wie geht mit 5 Restfehlern quasi. Das ist das, was wir momentan haben. Was ich bisher noch nicht erwähnt habe, weil es auch nur optional ist, ist der JAT Broadcaster. Der wird über WebSockets angesprochen. Da werden halt Statusänderungen wie Service Up, Down oder halt auch die Artefaktversionsnummern halt hingemeldet. Das ist ein Prozess, der ständig läuft, daher auch nur optional, weil es natürlich der Anforderungen, die wir uns selbst gestellt haben, widerspricht. JAT Shell selbst kann auch komplett ohne diesen Broadcaster verwendet werden. Der ist halt dafür zuständig, um Daten aufzubereiten und an Teammonitoren oder an Ops weiterzumelden. Und zwar mit einer Verzögerung von 1 bis 2 Sekunden. Normalerweise sind die Daten dann auch live. Hier sieht man zum Beispiel 2 Hosts mit je 3 Services, denen es allen gut geht. Für die Leute mit den besseren Brillen können auch hier unten noch die Versionsnummern der einzelnen Artefakte erkennen. Für die Erbsenzähler unter uns, denen es nicht so sehr um die Services geht, sondern vielmehr darum, was haben wir denn überhaupt für Artefakte und welche Versionen sind das auf unserer Plattform, kann man hier halt sehen in einer Matrix links die Artefakte, oben die Hosts und dann halt in den einzelnen Zellen die Versionsnummern. Sollte es pro Zeile einen Unterschied geben, also sprich haben wir in unserem Target offensichtlich verschiedene Versionsnummern deployed, dann würden die auch noch farblich gehighlightet werden, dass man halt schnell sehen kann, okay, hier ist offensichtlich ein Update noch nicht erfolgt oder sonst was. Ansonsten gibt es noch so ein paar andere Ideen. Wir hatten schon einen anderen Vortrag, da haben wir eine Live-Demo, eine wirkliche Live-Demo in der EC2-Cloud gezeigt. Das funktioniert auch ganz schnucklig eigentlich, wenn man mit dem DNS zurechtkommt. Das arbeiten wir dran und eine Idee, die man auch noch mit Ops vielleicht hat, ist, dass man einen Java-Client hat, sprich man kann halt über XMMP dann ganz normal mit Statusabfragen abholen und kriegt auch Rückmeldung, okay, jetzt wird der Dienst gestartet von dem und dem und so weiter und so fort. Das sind so die Ideen, die wir jetzt haben. Die Herausforderung, die uns noch vor uns steht, ist, das Ganze in die komplette Breite zu skalieren. Wir haben momentan, glaube ich, 30 oder 40 kleinere Targets, die damit schon gesteuert werden bei Immobilien Scout, mit geschätzt so zwischen 2 und 12 Hosts mit jeweils halt 3 bis 6 Services jeweils. Das nächste, was ansteht, ist dann halt, dass wir unsere gesamte Web- und Application-Server dann halt damit auch dann deployen werden. Ja, dann danken wir erstmal für euer Verständnis und Aufmerksamkeit und wenn jetzt Fragen, Wünsche, Anregungen sind. Ein Kommentar vielleicht noch. Wir wissen schon, dass das halt eine eher spezielle Lösung ist, die halt nicht diese Freiheiten bietet, die andere Deployment-Lösungen halt haben. Wir haben uns aber explizit dafür entschieden, dass das halt eben gerade nicht diese Möglichkeiten gibt, weil wir diese Freiheitsgrade eben nicht unbedingt haben wollten, sondern uns eher auf Dinge spezialisieren wollten, wie RPM und Service-Handling an der Stelle. Also wenn jemand sagt, das gefällt mir nicht, weil man ja gar nicht irgendwelche Custom-Skripte da noch nachträglich ausführen kann oder so, stimmt. Aber das ist auch genau das, was wir uns gedacht haben dabei und was wir halt auch gut finden an der Lösung. So.
Ja, scheinbar keine Fragen, also alles vollständig dargestellt.
Es ist ja auch alles relativ simpel, wie wir gelernt haben.
Ist ja auch nur RPM und Jung. Genau. Ja, super. Dann erstmal ganz vielen Dank an Ralf und Arne.